Sinnplauderei, der unterhaltsame Podcast mit Wirkungskraft für Unternehmerinnen, Unternehmer und alle, die zuhören. Von und mit Nina Hartmann.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Nina Hartmann und in meinen Online-Seminaren und meiner Unternehmensberatung unterstütze ich ganz pragmatisch im Wege der Hilfe zur Selbsthilfe. Ich setze mich sehr für weibliches Gründertum ein und aus diesem Kontext heraus habe ich heute Stefanie Reiner bei mir zu Gast. Stefanie ist Co-Founder und CEO von Reo. Und liebe Stefanie, erst einmal herzlich willkommen hier im Podcast-Studio.
Hallo Nina, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Das ist schön. Ja, Stefanie, erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du Reo gegründet hast und was macht ihr dort genau?
Also bei Reo ist unser Ziel, Marken, also gerade Kosmetikmarken, dabei zu helfen, Gesetze einzuhalten, die 2030 kommen. Und das bedeutet ganz pragmatisch, wir helfen ihnen dabei, Verpackungen reusefähig zu machen, diese wieder einzusammeln, aufzubereiten und wieder in den Kreislauf zu geben. Das ist quasi unser Ziel. Genau. Wie ich da hingekommen bin, ist vielleicht auch ganz spannend, über viele Umwege. Wir haben mit Nachfüllstationen gestartet und haben, also wie man sich das so vorstellt, in der Garage eine Nachfüllstation gebaut und haben die im Supermarkt aufgestellt mit meinem eigenen Produkt und haben einfach getestet, wie kommt es beim Konsumenten, beim Verbraucher an, wie kommt es bei den Marken an und haben da unsere ersten Erfahrungen gesammelt. Genau.
Und jetzt macht ihr keine Nachfüllstation mehr, sondern was ist genau jetzt das Geschäftskonzept? Das heißt, ihr wollt Verpackungen wiederverwendbar machen, vor allem runde Verpackungen, wenn ich das richtig gelesen habe, für Körperpflegeprodukte im Schwerpunkt. Wie kann man sich das faktisch vorstellen? Weil es gibt ja so viele Anbieter, die haben so viele Dosen, Tuben und so weiter. Wie kommt ihr da rein?
Genau, also im Endeffekt, wenn man sich jetzt mal eine Marke vorstellt, vielleicht sowas wie Schauma, kennt jetzt jeder. Und die kann man im Endeffekt, also wir machen die Verpackung digital, das heißt für den Konsumenten eigentlich gar nicht so ersichtlich. Wir machen eine kleine Codierung auf die Verpackung, wie einen kleinen QR-Code und einen kleinen lila Punkt, also das erkläre ich gleich vielleicht noch, aber dass man so weiß, aha, was passiert mit dieser Verpackung? Und diese Verpackung kann ich in Zukunft, das ist unser Ziel, an vorhandenen Infrastrukturen zurückgeben. Das bedeutet als Konsument, hey, ich bringe meine Sprudelflasche zu Kaufland in den Pfandautomaten, also gebe ich dort einfach auch meine Schaumerverpackung ab. Das ist das erste Ziel. Also wirklich wie ein Pfandsystem, daran nähern wir uns an. Das heißt, man nimmt die Schaumerverpackung von zu Hause aus dem Bad, bringt sie zum Kaufland und die ganze Abwicklung und alles, was dahinter kommt, das machen dann wir.
Okay. Genau. Das klingt spannend und das klingt zukunftsfähig. Und du sagst, es gibt Gesetze, dass es ab 2030 verpflichtend ist, dass man diese Verpackung wiederverwenden kann. Erzähl uns mal über diese Verordnung oder das, was da auf die Konsumenten und die Industrie zukommt.
Also was man jetzt schon sagen kann, was das Verpackungsgesetz sagt, ist jetzt, ich glaube, was jetzt jeder kennt, auch als Laie, so im größten Teil, ist natürlich diese Abfallhierarchie. Also Reduce, Repair, Reuse und dann Recycling. Also ein Reuse-Part, also Wiederverwendung steht vor Recycling. Das ist, worauf wir abzielen. Im Gesetz, also im Verpackungsgesetz selber, steht jetzt drin, 2030 müssen alle Marken oder alle Inverkehrbringer, das ist auch so ein schönes deutsches Wort, Inverkehrbringer von Verpackungen, müssen 30% Rezyklatanteil haben. Also das bedeutet, die müssen Altplastik oder recyceltes Plastik wieder einsetzen. Das ist Status jetzt 30%. Darauf bereiten sich die Marken auch vor. Und wir sagen, wir bauen eine Alternativlösung, indem wir den Marken helfen, ein Pfandsystem aufzusetzen, wie man das ja auch schon wirklich in Deutschland auch kennt, von den Sprudelflaschen, von den Bierflaschen, das ja schon eigentlich super funktioniert. Also man hat hier eine Rücknahmequote von 98%. Ja, also das muss man ja auch mal sagen. Mhm. Und darauf setzen wir auf, weil wir halt glauben, oder weil unsere Hypothese ist, man kriegt natürlich besseres Material zurück von den Verpackungen, wenn man sie einsammelt. Und man kann öfter verwenden, bevor man recycelt. Also wie die Abfallhierarchie. Öfter verwenden und dann recyceln. Und das ist quasi das Ziel, wo wir bei den Marken helfen wollen.
Mhm. Genau. Und das heißt, ihr produziert Plastik direkt? Also ihr habt eigenes Verpackungsmaterial, was ihr in diesen Kreislauf reinbringen wollt?
Also ich glaube, wie man das jetzt gut vergleichen kann, ich liebe das auch, so ein Bild im Kopf aufzumachen. Ich sage jetzt mal ganz plakativ, wir sind der lila Punkt. Also das bedeutet, den grünen Punkt kennt man ein bisschen und der grüne Punkt selbst stellt auch keine Verpackung her. Also wir sind keine Verpackungsfirma. Das machen die Marken selber, weil, und jetzt denken wir mal wieder an unser Bad, wenn ich in der Dusche stehe, habe ich ganz meistens viele Marken oder viele Packmittel in verschiedenen Varianten, weil ich natürlich das Gefühl kaufe von, ich kriege blondes Haar, ich kriege eine weiche Haut. Also das vermittelt mir ja das Packmittel. Und da ist eine Standardisierung, also ich sage jetzt mal die Sprudelflasche im Bad, sehr schwer. Also gerade im Kosmetikbereich, wo wir starten, oder im Personal Care Bereich, wo wir starten, ist die Individualität der Verpackung sehr wichtig. Und das heißt, wir nehmen quasi existierende Packmittel. Also Schauma ist selber für die Verpackung zuständig. Wir sagen, wir helfen dir dabei, sie im Kreis zu führen. Also das heißt, wir binden die ganzen Händler an. Also es gibt den lila Punkt dann, also die Rückgabe bei Kaufland, bei Edeka, bei Flaschenpost zum Beispiel. Also um es noch convenienter zu machen, kann ich überall mein Packmittel zurückgeben. Und dann gehen die ganzen Kreisläufe oder der ganze Weg dahinter, die Reinigung, die Abwicklung, das machen alles wir für die Marken. Das heißt, die Marke hat im Endeffekt, entscheidet sich, aha, entweder ich kaufe neue Verpackung oder ich kaufe meine Verpackung wieder zurück durch den Kreis. Und wir machen quasi das Alternativsystem dafür auf.
Jetzt gibt es ja auch so unfassbar viele Marken und Produkte. Habt ihr dann erstmal wenige Kunden, mit denen ihr startet, und erweitert das Sortiment dann weiter? Oder wie ist so die Idee, wie geht das Ganze los?
Also ich glaube, wir sind auch in einem sehr schweren Markt. Das würde jetzt wohl jeder sagen. Aber wir haben natürlich auch mit unfassbar verschiedenen Kundensegmenten zu tun. Also wir haben natürlich das kleine Startup, das vielleicht ein paar Packmittel hat, noch nicht so groß ist, online vertrieben wird. Aber man hat auch natürlich große Marken als Ansprechpartner, die Packmittel überall vertreiben, ob online, offline, überall verfügbar sind. Und hier so die Mitte zu finden, ist natürlich schwer. Also ich sage immer so ein bisschen, oder meine Weltvorstellung oder meine Vorstellung, wo wir gerade dran arbeiten, ist, alle an einen Tisch zu bringen. Also wir brauchen eine gewisse Bewegung, um natürlich Verpackungen im Kreis zu führen. Das heißt, wir brauchen den Handel. Also wir haben zum Beispiel Kaufland als Partner. Wir brauchen den Handel, der natürlich die Infrastruktur, also die Pfandautomaten, freigibt. Und wir brauchen die Marken auf der anderen Seite. Und da ist es natürlich, sage ich mal, auch ein wichtiges Signal, dass es nicht nur die grünen Marken sind, würde ich jetzt sagen. Es gibt jemand wie ein Kneipp, aber auch ein Schauma, also verschiedene Größen und natürlich auch verschiedene Kundensegmente hat, weil das ist natürlich nachher das Spannende, um es zu vermischen. Mhm. Genau. Also deshalb arbeiten wir an einem Branchensystem. Das heißt, wir probieren gerade, also da arbeite ich auch ganz, ganz fest dran, gerade alle an einen Tisch zu bringen. Das ist jetzt gerade das Thema. Und da arbeiten wir zum Beispiel mit Circular Republic zusammen. Das ist die Unternehmertum in München, die uns da auch unterstützt, weil sie diese Kreislaufwirtschaft natürlich auch voranbringen will. Also ist ganz spannend. Ist ein aufregender Markt.
Mhm. Und habt ihr schon Händler auch am Markt, wie DM oder Müller oder diese ganzen Drogerieketten Rossmann? Weil die sind ja auch große Multiplikatoren. Und wenn die Sachen zurücknehmen würden, das würde natürlich da auch sehr helfen.
Ja, das ist immer so der erste Gedanke, den man hat. Aber wenn man sich jetzt mal den Alltag anguckt als Konsument, wo lege ich denn meinen jetzigen Pfand zum Beispiel hin? Wo lege ich meine Sprudelflasche, meine Bierflaschen hin? Das sind meistens die Kisten, die bringe ich aber nicht zu DM oder die bringe ich auch nicht zum Rossmann, die bringe ich halt ins Kaufland, zum Edeka. Und die haben auch die Infrastruktur. Also ein Einzelhändler, also ein Lebensmitteleinzelhändler hat die Infrastruktur Pfandautomaten schon. Und deshalb macht es für uns mehr Sinn, im ersten Schritt da anzusetzen. Und es ist immer so klar, also DM hatte das ja mal ähnlich getestet, bring doch deine Verpackung zurück zu uns, nur so, um es da einzuwerfen. Das hat natürlich erstmal nicht funktioniert, weil man hat natürlich keinen Pfand bekommen oder kein Geld zurückbekommen. Und es ist auch kein üblicher Weg. Also In Deutschland sind wir nicht drauf getrimmt, Verpackung oder Pfand bei DM abzugeben. Es wird sicherlich Einzelne geben, die ihre Flaschen da zurückgeben, jetzt wie ich bin in der Nähe und gebe meine Wasserflasche mal zurück. Mhm. Aber der übliche Weg, wo ich diese Ressourcen zurückbringe oder mein Pfand, ist natürlich noch der Lebensmitteleinzelhandel oder halt ein Flaschenpost zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, das ist relativ wichtig im ersten Schritt zu sagen, wir nehmen Infrastruktur, die es gibt. Bei einem DM müsst ihr natürlich das noch aufbauen. Und das ist, darum ist die Hürde da eine größere. Und die Frage ist auch, machen das dann so viele Konsumenten? Also ich habe zwei kleine Kinder. Würde ich jetzt extra zu DM, um meine ganzen Ressourcen abzugeben? Also das ist auch so ein Thema, das wir haben. Für uns ist es ganz entscheidend, dass die Infrastruktur offen ist. Das bedeutet, ich kann nachher ein Produkt, das ich vielleicht nicht bei Kaufland, nicht bei Edeka oder auch woanders gekauft habe, überall zurückgeben. Weil die Convenience muss natürlich da sein. Ja, sonst hat man natürlich das Thema, dass ich sage, ach, das kriege ich jetzt 20 Cent, die muss ich in Mitte Frankfurt abgeben. Bis ich nach Mitte Frankfurt komme, mit meinen zwei Kindern, ist die Flasche schon 500 Mal mit mir im Auto irgendwo hingefahren, aber sie kommt da erstmal nicht an. Und das ist genau das. Man muss gucken, wo sind die Wege des Konsumenten und wo mache ich den Alltag leichter und nicht schwerer. Also das ist immer so mein Ansatz. Also so auch aus meiner Bubble rauszugucken. Ich bin Mami von zwei Kindern. Ich muss gucken, dass es glatt läuft, dass es nicht noch mehr Stress ist. Ja, sonst mache ich es nicht. Genau.
Ja, ja, Stefanie, du hast es jetzt gesagt. Du bist Mutter von zwei kleinen Kindern. Du bist verheiratet. Du bist, glaube ich, 33 Jahre alt, wenn ich richtig hochgerechnet hatte. Ja. Letztes Jahr 32. Wie kamst du auf die Idee? Wie habt ihr gestartet? Habt ihr Mitarbeitende? Wie läuft es ab? In welcher Phase eures Startups bewegt ihr euch? Also, viele Fragen.
Viele Fragen. Genau, also ich habe zwei Kinder. Mein Sohn ist im Studium auf die Welt gekommen und da war auch so der erste Ansatz, wie ich auf die Idee, also ich denke, das war so das große Thema, was dann mir aufgegangen ist. Also ich bin gefühlt jeden Tag zu DM, das ist ja so mit kleinem Kind, man hat immer irgendwas und braucht irgendwas. Und wir haben unfassbar viel Müll produziert. Und das war natürlich, klar, als Studentin hat man erstmal nicht so, dann mit kleinem Kind war das, okay, also was ist hier los? Das kann doch nicht sein. Ich bin doch eh jeden Tag in irgendeiner Einkaufsstätte. Warum kann ich denn da nicht nachfüllen? Warum kann ich hier nicht Ressourcen einsparen? Und auch für die Generation, die danach kommt. Also das ist mir so richtig ins Bewusstsein gekommen und habe mich dann immer mehr mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und so haben wir natürlich auch mit der Nachfüllstation gestartet. Also das war so die Initialzündung, würde ich sagen. Wir haben die ersten Finanzierungsrunden hinter uns. Wir bauen gerade den ersten Piloten auf. Also wir haben Kaufland als Partner. In München testen wir das. Wir haben andere Marken, da rede ich jetzt auch nicht so drüber, als Partner gewonnen, dass wir dann auch wirklich mit einer Rückgabe testen. Also das heißt, wir sind so in der ersten Phase des Tests. Wir sind um die 4 Mitarbeiter, also wir sind mit Gründungsteam, wir haben natürlich auch ein paar Berater, weil wir brauchen sehr viel Expertise, sehr viel Netzwerk in diese Branche natürlich auch noch rein. Und was ich jetzt so die letzten Jahre oder seit wir gegründet haben quasi gemacht habe, ist wirklich das Netzwerk aufzubauen, das Problem besser zu verstehen, die Marken besser zu verstehen, die Gesetzeslagen mehr zu durchdringen. Also man probiert natürlich immer, den großen Ansatz immer ins Kleinere zu machen. Ich glaube, das ist so der spannende Punkt. Und wir stehen jetzt quasi vor der nächsten Finanzierungsrunde. Also wir haben unser Produkt, wir haben auch eine digitale Plattform dazu gebaut, weil wir das natürlich auch nachher digital orchestrieren müssen, die ganzen Verpackungen. Also wenn man sich mal überlegt, im Pfandsystem ist jetzt noch sehr offline, aber man muss, also unser Ziel ist es, sehr online zu machen, um es convenient zu machen. Und da brauchen wir natürlich auch eine große Software-Expertise, die wir uns gerade mit ins Team holen. Und da bauen wir, sage ich mal, den MVP gerade auf, bereiten den Piloten vor. Also es ist eine spannende Phase für uns. Und ich sage immer, wir stehen hier gerade so vor der Decke und müssen da so durch. Also wir probieren die ganze Zeit gegen die Wand zu laufen. Das ist so das Thema, so kann ich es gut beschreiben. Das ist auch das Gefühl. Und irgendwann gibt die Wand nach, also.
Ja, das ist ja schön, wenn du da dran bleibst. Also ihr habt vor ungefähr 2 Jahren gestartet, wenn ich das richtig weiß. Und mit wem hast du gestartet? Wie viele wart ihr?
Genau, also wir sind zwei Gründerinnen, die Nina und ich. Wir haben uns, also ich finde die Geschichte mal ganz spannend, weil man denkt eigentlich immer so, ja, man hat dann jemanden im Studium und dann gründet man. Also bei uns war es so, wir haben uns beim Skifahren an der Seite vom Skikurs kennengelernt, weil unsere Söhne beide nicht in den Skikurs wollten. Also ich finde die Geschichte mal ganz spannend. Und so sind wir irgendwie zusammengekommen und haben dann mal so gequatscht, was jeder so macht und wo jeder seine Interessen hat. Und die Nina kommt aus dem, also die hatte ein Startup, da ging es um Kindermode und gerade im Nachhaltigkeitsbereich, also wirklich Produktdesign. Und hat dann auch relativ schnell das Thema ja auch so wie ich gehabt und unterstützt bei uns den ganzen Bereich, ich sage jetzt mal Impact, also sie arbeitet bei uns mit dem Fraunhofer-Institut zusammen, macht die ganzen CO2-Themen, also sie hat da so den ganzen Fokus wirklich auf Nachhaltigkeit und da den Hut auf, weil das uns natürlich auch immer misst zu einem linearen System, also ein Mehrwegsystem und ein Einwegsystem haben natürlich auch Ökobilanzen, die man bewerten muss. Und da ist sie quasi head off und schaut immer, dass alles auch in die richtige Richtung läuft. Genau.
Jetzt hast du Hospitality Management studiert, wenn ich das richtig recherchiert habe. Was ist denn das? Das habe ich noch nie gehört.
Spannend, okay. Ja. Genau, also zu meinem Background vielleicht. Ich habe Hospitality Management studiert. Im Endeffekt habe ich Betriebswirtschaftslehre studiert mit einem Fokus auf Hotellerie. Mhm. So kann man das nennen, genau. Also ich habe im Hotel gelernt, ich habe wie ein duales Studium gemacht. Wir hatten sehr viele Praxisphasen und dann habe ich auch ein BWL-Studium gemacht. Und ich glaube, der Fokus auch im Studium war schon sehr, in der Zeit, als ich studiert habe, war das, ich nenne es jetzt mal so in, gerade diese ganzen Ressourcen- oder Nachhaltigkeitsthemen, Berichte, das kam in der Hotellerie gerade auf, alles zu tracken und alles mehr in den Fokus zu stellen, wie kann man Wasser einsparen, wie spart man Energie, wie macht man das sichtbar für den, also für den Gast im Endeffekt. Und das kam gerade so in der Zeit auf. Und ich hatte den Schwerpunkt Entrepreneurship im Studium. Und genau, aber mein Background oder meine Herkunft, das wird vermutlich gleich deine nächste Frage sein, ist eine ganz andere.
Genau, das wollte ich auch. Können wir gerne gleich weitermachen, weil du kommst aus einem Familienunternehmen mit einem Schwerpunkt Maschinenbau, wenn ich das richtig noch weiß, genau. Oder?
Ich sage immer, ich komme aus einer Stanzerei, da bin ich groß geworden. Also das kann man sich jetzt nicht so ganz vorstellen, wenn man das nicht kennt, aber es ist ja ein sehr extremes metallverarbeitendes Gewerbe. Ich bin da in allen Abteilungen groß geworden, also so richtig schön Familienunternehmen in der Buchhaltung bis zum Einkauf. Genau. Und und meine Eltern machen hat sich natürlich die Branche auch verändert in Deutschland. Zerstörende Prüfung und Messtechnik, also sie vermessen Autoteile im Endeffekt und sie zerstören Fahrzeuge, um bestimmte Nähte und bestimmte Schweißpunkte zu prüfen. Das ist quasi das Modell. Und da habe ich auch viel in der Projektleitung noch gearbeitet. Also ich kenne jede Phase eines Unternehmens und kenne das auch, da groß zu werden und sonntags sich in der Firma zu treffen, um Kuchen zu essen. Genau, das ist so. So wie sich das halt gehört.
Ja, wunderbar. Frage: Hinter dir ist Marilyn Monroe an der Wand. Hat es eine besondere Bedeutung für dich? Ist sie ein Vorbild oder wie kommt sie an deine Wand?
Gute Frage. Also im Endeffekt war es, ich glaube, diesmal echt ein Platzhalter. Ich glaube, beeindruckt ist oder was mich grundsätzlich beeindruckt, ist natürlich, also meine Mutter hat oder leitet eine große Firma. Ich glaube, das ist immer so, was in einem dann auch drin ist. Ich bin da groß geworden. Ich bin mit Vorbildern groß geworden, die sehr, sehr stark sind. Und natürlich auch, sage ich gerade mal, das Weibliche, also eine weibliche Führungskraft, das kenne ich von klein auf und das hat mich immer sehr begeistert. Und ich bin ja auch beim VDU, also Verband Deutscher Unternehmerinnen, und bin für die Region Heilbronn zuständig. Ich glaube, so diesen Satz, ich weiß gar nicht, wer es jetzt genau gesagt hat, aber was mir immer so, und das lebe ich eigentlich auch, es ist wichtig, wenn du an einem Tisch sitzt, 10 weitere Frauen hinzuzuholen. Und das probiere ich auch in all meinem Umfeld oder auch in meinem Netzwerk zu leben, weil ich glaube, nur so kommen wir weiter. Also diese Stutenbissigkeit, ich glaube, das hattest du letztes Mal so gesagt, als wir uns getroffen haben, das ist nicht das, was sinnvoll ist. Ich glaube halt, bei den Männern läuft es auch so. Im Endeffekt, man muss gucken, dass man sich die Türen gegenseitig aufmacht und einfach immer gemeinsam weiterkommt. Und das ist so der Ansatz, den ich unter dieser, ja, so ein bisschen sehe oder der mir sehr wichtig ist, auch beim VDU.
Ja, nee, toll. Also wir beide haben uns jetzt wieder getroffen bei der Heilbronn Slush. Du warst dort als Vorstandsmitglied vom Verband Deutscher Unternehmerinnen Württemberg und hast den Vorabend geleitet. Und ich habe dich das erste Mal kennengelernt bei einer VDU und Encourage Ventures Veranstaltung in Freiburg bei uns im Familienunternehmen Südwärts. Da hast du gepitcht und dein Unternehmen vorgestellt. Und mir hat damals schon gefallen, wie pragmatisch du bist. Also keine Theoretikerin, sondern eine, die mit anpackt. Das mag ich gerne und das finde ich super. Und deswegen finde ich das klasse, was du machst, dass du da auch hartnäckig bist und dich durchbeißt, weil das nicht einfach ist. Aber es gibt, glaube ich, wenig Gründungen, die einfach nur einfach sind. Und da heißt es dranbleiben. Und die Gesetzeslage spielt euch, glaube ich, in die Karten. Also da könnt ihr, glaube ich, euch gut drauf satteln, den Unternehmen Lösungen bieten, die sie sowieso brauchen. Und deswegen finde ich das echt klasse. Ich zitiere dich mal von deiner Webseite. Da steht, ich möchte die Art und Weise ändern, wie wir die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen. Und ich glaube, dass das dass das eine schöne Mission ist, dass der Impact-Gedanke bei den Investoren auch gut kommt. Und gerade bei Frauen, die investieren oder die Geld vergeben, spielt das Thema Impact eine sehr große Rolle, wie ich immer wieder feststelle. Ich hoffe aber auch mehr bei den Männerkreisen. Frage, wie sieht euer Cap-Table aus? Wen habt ihr an Bord an Gesellschaftern? Oder habt ihr Bankenfinanzierungen laufen? Fördermittel bekommen. Wie seid ihr zu Geld gekommen?
Genau, also ich sitze jetzt in Heilbronn. Hier haben wir auch Rio gegründet. Wir hatten, ich sag mal, Heilbronn ist ja ein bisschen im Aufbruch. Ich denke mal, das liest man ja auch überall. Wir haben die Campus Founders, also Venture Studio, das ist aus von der Schwarz Stiftung, ein Accelerator. Die haben uns in der ersten Phase unterstützt. Und da haben wir auch, also das sage ich auch immer ganz ehrlich, ich bin ein Mittelstandskind, ich komme aus der schwäbischen Automobilbranche, wie ich ja gerade erklärt habe, und da ist scharfe Häuslebau, so ist das. Und das ist auch, und das ist ein toller Ansatz und ich bin unfassbar froh, diesen Gedanken zu haben, aber Venture Capital oder, sage ich mal, ein skaliertes Produkt zu bauen, ist nochmal eine andere Welt, wie da, wo ich herkomme. Und durch die Campus Founders hier in Heilbronn bin ich so ein bisschen in diese Welt gekommen, wie baue ich denn wie kann ich ein Produkt bauen, das so skaliert und auch damit was ganz Großes verändern, weil das hat man in diesem Mittelstandsgedanken meistens nicht so ganz, sondern man hat natürlich eher Projektgeschäfte. Und da haben wir jetzt die Campus Founders bei uns im Cap Table. Dann haben wir eine kleine Finanzierungsrunde gemacht, um unser Produkt weiter aufzubauen. Da haben wir zum Beispiel die Christine Rittner, die würde ja auch was sagen, genau. Die ist bei uns dabei, gerade aus der Expertise mit dem Handelsgedanken. Also sie kennt den Handel gut, sie weiß, was funktioniert, was funktioniert nicht.
Vielleicht ganz kurz für die Zuhörerin, die Christine Rittner war bei Lidl. CEO, ich glaube, im Ausland unterwegs und ist ganz groß im Lebensmittelgeschäft, dort auch als Aufsichtsrätin aktiv. Und bei Encourage Ventures macht sie den Bereich Südwesten. Im Stuttgarter Raum ist sie ganz stark vertreten und da habt ihr dann eine tolle Business Angel bei euch an Bord, ja.
Das freut uns auch, weil sie natürlich auch mal den Gedanken total weiterträgt, also jetzt mal von Handelsseite. Und wir nennen es mittlerweile so in Anführungsstrichen der lila Punkt, um es einfach mal so plakativ zu machen, dass wir da in eine richtige Richtung gehen und auch eine Unterstützerin haben. Das war jetzt erst vor kurzem. Das ist echt spannend. Christine begleitet uns schon länger. Dann haben wir aber auch andere, wie jetzt, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber den Uwe Reisenweber, der von DocuFi kommt. Also DocuFi kennt man vielleicht, aber wirklich so aus dem IT-Thema, also Softwarebereich, der uns da unterstützt. Und natürlich, sage ich mal, war jetzt auch in der ersten Phase von Angel Investment, war halt für uns sehr wichtig, ein erweitertes Team zu bauen. Also in der nächsten Phase zu sagen, wir brauchen jetzt halt Expertise. Wir brauchen Leute, die es schon mal gemacht haben, die ein Netzwerk haben, die verstehen, wo wir hinwollen und auch die nächsten Schritte verstehen. Und da sind wir eigentlich ganz froh, dass wir jetzt unsere Angels haben mit verschiedenen Expertisen und die uns einfach auch aufs nächste Level heben. Und das ist natürlich am Anfang entscheidend. Also genau, da stehen wir gerade. Aber das ist eine spannende Phase.
Und das heißt, ihr sammelt jetzt so langsam Geld ein. Wie viel braucht ihr?
Also für die nächste Runde wäre 1 Million. Aber wir haben schon 140, sind schon gesichert. Und das ist, da sind wir gerade dabei. Und das ist jetzt so die nächsten Schritte, die wir machen.
Und bei welcher Bewertung?
Bei 4 Millionen.
Mhm. Und wie groß ist das Mindestticket?
Also das ist relativ unterschiedlich. Also da kann ich jetzt auch nicht so sagen, dass wir haben kleine Tickets. Es geht aber eher um die Expertise, die uns dann wichtig ist. Also da muss ich schon sagen, es geht darum, welchen Mehrwert kann ich mitbringen. Also wir haben zum Beispiel einen Angel mit reingenommen mit einem kleinen Ticket, aber weil wir einfach auch wissen, er kann uns in seiner Beratungsleistung oder in seinem Themen nochmal super viel Input bringen, der uns dann auch weiterbringt. Mhm. Also das ist eigentlich so... Man nennt es ja so schön in der Startup-Welt Smart Money. Das ist so, das ist das, was wir brauchen, genau.
Ja, sehr cool. Und du hast vorhin gesagt, ihr habt 4 Mitarbeitende. In welchen Bereichen setzt ihr die ein? Also welche Bereiche habt ihr abgedeckt?
Genau, also für uns ist einmal wichtig, also für meinen Part, ich bin im Vertrieb. Also das ist meine Liebe, sage ich jetzt mal. Und die Samira ist eher in dem Projektthema, also sie setzt mit uns den Piloten um, baut den Piloten mit auf. Und dann haben wir noch die Nina, habe ich ja vorhin schon gesagt, die ganzen Themen mit dem Impact, aber auch Design-Sachen bei sich behält, Marke, sowie auch also mich und natürlich den Christoph, der noch so ein bisschen die ganzen Themen wie Finanzen da in der Abstimmung ist, einfach, dass man da einfach alles zusammen hat, kleines Team, um dann in die nächste Schritte zu kommen. Und dann sind wir gerade darum, vielleicht 4,5 dabei, unseren Martin onzuboarden, unseren CTO, der jetzt gerade schon dabei ist, mit dem Produkt weiterzumachen oder es weiter aufzubauen, in die nächsten Phasen zu gehen. Und da ist zum Beispiel ein Beispiel, was ich echt gut finde, der Uwe Reisenweber. Unser Advisor hat uns das Intro zu unserem CTO jetzt gemacht. Also so kommt es dann auch. Und der ist jetzt bei uns dabei und so soll es nachher funktionieren. Also man kriegt die guten Leute nachher über sein Netzwerk. Also so funktioniert es, denke ich, ja.
Und dir ist es ganz besonders wichtig, auch Werte im Unternehmen zu leben. Also die Firmenphilosophie ist dir wichtig. Erzähl mal was darüber.
Ja, also ich glaube, was natürlich jetzt komme ja auch aus der Automobilindustrie oder auch oder habe auch Erfahrungen in der Hotellerie gesammelt. Und ich glaube, vielleicht, wie kann man das am besten sagen? Also wenn man in ein Hotel geht, ich sage immer, man spürt, wie ist das Haus? Also in einem Hotel kann man das ganz plakativ machen. Also ich glaube, das kennt jeder. Ist man da zu Hause, wenn man hinkommt oder nicht? Fühlt man sich da wohl? Wie ist der Geist in einem Haus, glaube ich? Das ist immer so, es spürt jeder. Also ich glaube, es spürt jeder Gast, wie wird mit den Mitarbeitern umgegangen? Auf welche Sachen wird Wert gelegt? Achtet jemand auf, ich sag's ganz ehrlich, aber ob die Kissen gerade stehen, ob der Gast ein Hallo bekommt, wenn man ihn sieht? Und das sind unfassbar viele Kleinigkeiten, die vielleicht sehr plakativ sind. Und ich glaube auch in einem Unternehmen, also für mich ist es unfassbar wichtig und das ist für mich auch eine große Challenge. Wie baue ich ein Team auf, das natürlich auch aus seiner eigenen Stärke rauswächst? Also ich würde jetzt sagen, es gibt bestimmt Beispiele, die das jetzt super gut machen. Und das ist aber auch für uns ein Thema, wo man dran wachsen muss. Ich will eine große Company bauen, das ist so mein Ziel. Wie schaffe ich das? Also wie schaffe ich es, andere Partner und Kollegen und Mitarbeiter zu finden, die nach vorne wollen, die anpacken wollen? Und das ist das, was du vorhin gesagt hast. Ja, ich will sehen, dass man was in die Hand nimmt, dass man loslegt und macht. Ja, und dann muss ich, also das ist einfach so ein wichtiges Thema. Also es muss, wenn ich da reinkomme, muss es das Gefühl haben, hey, das ist eine Firma, die hat eine Mission, die will was verändern, die will was erreichen und ich fühle mich eigentlich irgendwie zu Hause da drin. Also zu Hause ist jetzt vielleicht überspitzt, aber ich fühle mich wohl. Ja? Also wie wenn ich in ein Hotel komme, da wird Hallo gesagt. Also es sind so Kleinigkeiten, aber das ist so, wenn man sich die Welt malen dürfte, ich sage mal, wenn ich Pippi Langstrumpf wäre, das wäre so die Firma, wo ich hin will. Ja, und genau.
Ja, toll. Kennst du das Buch Die stille Revolution? Das wurde verfilmt von Christian Gründling und den hatte ich hier bei einer VDU-Veranstaltung und wir haben uns ganz toll drüber unterhalten. Den Film kann ich sehr empfehlen. Da geht es genau darum, wie man so ein Hotel umbaut in diese Richtung Gastfreundschaft und Herzlichkeit und Warmherzigkeit. Also sehr empfehlenswert.
Oh, spannend. Ja, das höre ich mir an. Also ich muss gestehen, ich glaube, das macht halt irgendwann auch den Unterschied. Also klar, wir bauen ein Produkt und wir wollen das Produkt skalieren, auf jeden Fall. Aber es ist, wie funktioniert nachher auch eine Firma, die sich in diesem Skalierungseffekt auch klarkommt, muss man sagen. Und das ist wie in einem Hotel, genau. Also wenn ich merke, da ist, da lebt eine Seele, dann komme ich nochmal. Das kann kein Preis, nichts kann das, also ist meine Meinung, meine persönliche, ja, kann das unterbieten. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, ja.
Ich habe noch ein Zitat von dir gefunden. Das hattest du auf Lateinisch, das kannst du ja vielleicht auf Lateinisch wiederholen, ich nicht. Durch Schwierigkeiten zu den Sternen, das ist so dein Lebensmotto. Und ich glaube, dass du da auf einem guten Weg bist, da weiterzukommen. Wie kommst du zu dem Motto, wo hast du das her?
Also per aspera ad astra, ja. Also es ist, beschreibt, wie du sagst, also durch Härte zu den Sternen. Ja, und ich... wo ich es her habe? Gute Frage. Ich glaube, ich habe sehr viel Schulwechsel gehabt in meiner Schullaufbahn. Und das ist mir irgendwann mal, ich glaube, auch in einer schweren Phase in so einem Schulwechsel mir entgegengekommen. Und es beschreibt genau das, woran ich auch glaube. Ich glaube halt daran, es ist oft hart und man muss durch viele Tiefen gehen und sehr, sehr fleißig sein. So bin ich auch erzogen worden sicherlich. Aber ich glaube, dann kommt man dahin, wo man will. Und das hat sich in meinem Leben auch immer so ein bisschen bestätigt. Also wenn man durchgehalten hat, wenn man weitergemacht hat, wenn man auch die schwierigen Phasen nach Lösungen gesucht hat, dann sieht man die Sterne. Und das bezieht sich so durch mein ganzes Leben und natürlich auch auf die Firma, die ich aufbauen möchte. Es gibt auch Phasen, wo ich mir denke, okay, gut, also keine Ahnung, wie wir jetzt weitermachen. Wir müssen jetzt eine Lösung suchen. Und dann sieht die vielleicht nicht so aus, wie ich sie mir jetzt geplant habe oder was ich in meinem Kopf oder wir als Team besprochen haben. Aber da ist dieser pragmatische Ansatz, okay, gut, wir müssen da jetzt durch, wir müssen los. Die nächste Phase kommt und dann ist da schon mehr Stern. Und das ist genau das. Also das ist, wenn man auch den anderen Unternehmern oder wenn ich an meine Zeit, also bei meinen Eltern denke, die haben auch Phasen, die ich auch miterlebt habe, also meine Eltern sind, als ich 18 war, ist die Firma insolvenz gegangen. Das war damals die Automobilbranche und die sind einfach wieder los. Die sind aufgestanden, da wurde nichts gefragt, ob können wir oder können wir nicht. Wir müssen und los. Und es begeistert mich heute noch, wie sie so viel Kraft hatten, also muss ich wirklich sagen, in so einer Phase wieder aufzubauen und nochmal eine Firma zu machen, die dann im Endeffekt größer, besser und von der ganzen Struktur anders war, aber aus einer schlechten oder, sag ich mal, aus einem so tiefen Abgrund. Und das hat mich schon auch begeistert. Und das merke ich auch in meiner Firma. Also wenn die Phasen ganz schwierig sind und ich eigentlich keinen Ausweg sehe, sind wir meistens immer am besten. Dann kommen die besten Resultate. Also ich weiß, das hört sich jetzt, also ich glaube, das will man jetzt nicht über das Unternehmertum sagen, aber genau so ist es. Also ich weiß, wenn die Phasen da sind, wo wir sagen, okay, hey, boah, kriegen wir das jetzt nächsten Monat noch hin? Haben wir es dann geschafft oder nicht? Und dann merken wir, okay, wir sind vielleicht anders da, aber wir sind auch, also wir haben es wieder wohin geschafft. Und das finde ich halt immer so spannend, dass die tiefen Phasen uns eigentlich viel mehr oder viel weiter bringen, wie die Streicheleinheiten, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, toll. Ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also ich komme ja auch aus dem Familienunternehmerkontext und mein Vater hatte einen Vater, der ist auch insolvent gegangen, der war in der Baubranche und der hat damals, der ist dann mit dem Kummer gestorben, als mein Vater noch recht jung war und mein Vater hat dann gesagt, ich hole uns alles wieder. Und der hat auch mit nichts gestartet und dann alles Stück für Stück aufgebaut mit seinem Glauben und seinem Wissen. Und ich bin damit aufgewachsen, dass man Demut hat, dass man sich zurückhält, dass man mit dem Geld sparsam umgeht und dass man alles in die Firma steckt und da immer beharrlich dran glaubt, dass es weitergeht. Und das ist so das, was mich auch sehr geprägt hat. Ja. Ja. Und das Thema mit den Sternen passt ja gut. Ich habe ja gerade das zweite Buch veröffentlicht, Frauen leuchten, die Herzensreise in deinen Strahlen. Also da geht es um das Thema Frausein in heutiger Zeit und wie wir es schaffen, als Frauen in unsere Größe und Stärke zu kommen und uns auch authentisch wahrzunehmen und wahrnehmen zu lassen. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiges Thema noch ist, worüber man auch, sag ich mal, in der Tiefe noch viel lernen kann. Liebe Stefanie, ich würde sagen, wir kommen so langsam am Ende des Podcasts an. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Dann würde ich ein kurzes Fazit ziehen und dann war es schon mit unserem Podcast.
Ja, also was ich, glaube ich, immer auch so in meinem Umfeld loswerden will, ist, glaube ich, sich früh ein Netzwerk aufzubauen. Und da empfehle ich natürlich jetzt vielleicht so als Werbemaßnahme, aber trotzdem den VDU. Also ich bin auch zum VDU gekommen, weil ich einfach kein Netzwerk hatte im beruflichen Kontext und mich einfach auch mal austauschen wollte außerhalb meiner Blase mit Frauen, die es schon mal gemacht haben. Und das hat mich schon weitergebracht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den ich einfach immer anspreche, dass man sich vernetzt und das vielleicht auch schon in frühen Phasen und miteinander wächst. Ja, also das ist, das finde ich, ist einfach ein wichtiger Punkt und hat mich persönlich auch weitergebracht, ja.
Mhm. Ja, toll, dann blende ich jetzt eine kurze Werbung ein und dann ziehe ich ein Fazit aus unserem Podcast.
Jetzt kommt Werbung.
Mein neuer Online-Kurs Frau im Business ist fertig und ich würde mich riesig freuen, wenn du teilnimmst. An 2 Live-Abenden erzähle ich dir, ob es überhaupt noch eine Rolle spielt, dass wir als Frauen im Business unterwegs sind, wie wir uns als Frauen erfolgreich behaupten, was wir anziehen, wie wir sprechen, wie wir präsentieren und vieles mehr. Ich freue mich schon auf euch. Die Kurse finden statt Ende Februar und Anfang März, 2 Montagabende, 17.30 Uhr bis 19 Uhr und kosten 190 Euro brutto. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mitmacht. Bis dann! Ja, liebe Stefanie, vielen Dank, dass du heute hier bei mir im Podcast warst, als CEO und Co-Founder von REO, mit einer großen Vision, die Welt besser zu machen, mehr Plastik im Kreislauf zu halten und weniger Ressourcen unseres Planeten zu verbrauchen und das Ganze mit einem pragmatischen Unternehmer-Hintergrund, mit einem familiären Background aus dem Familienunternehmer-Kontext. Und ich trau dir zu, dass du das durchhältst, dass du hier die Nase vorn hast mit deinem Team. Und ich finde das toll. Du machst ganz viel Mut und Inspiration für Menschen, die auch etwas in der Art machen wollen, die vielleicht auch mal am Boden sind und denken, oh, macht das alles noch Sinn, Hoffnung zu machen, durchzuhalten. Und da wünsche ich allen da draußen ganz viel Erfolg, die gerade auf dem Weg sind und dir natürlich ganz besonders, liebe Stefanie. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier und heute von unseren Zuhörerinnen und Zuschauern. Schaltet wieder ein, abonniert den Kanal, wenn ihr Lust habt. Gebt viele Sterne, da würden wir uns freuen. Und bis dahin alles Liebe und Gute. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank, Nina.
Sehr gerne. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.